Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auf dich sehen dürfen, dass du mitten unter uns bist, dass du dich verherrlichst und zeigst in deiner Gemeinde. Wir beten dich an und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns jetzt auch heute Morgen dein Wort schenkst, deine lebendige Wahrheit, dein lebendiges Wort. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, mach du es in uns lebendig. Schenk uns dein Wort jedem so, wie er es braucht und erfüll uns mit deinem Geist. Du bist mitten unter uns und wir beten dich an. Und wir bitten dich auch für alle, die online dazugeschaltet sind, für alle, die hier sind. Herr, segne du uns miteinander. Amen. Hast du dir eigentlich mal überlegt, wer ich ist? Wer spricht da, wenn du sagst, ich? Wo ist dein innerer Persönlichkeitskern? Wo sitzt deine Identität? Darüber haben sich sehr, sehr viele Philosophen schon die Köpfe zerbrochen. Über Jahrhunderte haben sie sich überlegt, was ist denn so die Realität? Was ist die Wahrheit? Außenrum, die Welt, das Außen herum? Und was ist auch die Welt in mir drin? Und wie stehe ich in meiner Persönlichkeit in Relation zu dieser Außenwelt? Da könnte man jetzt Bücher lesen, noch und nöcher, Antworten finden, noch und nöcher und wahrscheinlich noch viel mehr Fragen. Gibt auch ganz kuriose Dinge. Der bekannte Philosoph, französischer Philosoph René Descartes, der so den Rationalismus eingeleitet hat und alles hinterfragt hat, alles angezweifelt hat, der hat gesagt, dieses Ich sitzt in der Zirbeldrüse, also im Gehirn, ganz konkret. Und hat festgestellt, auch wenn ich alles anzweifeln, alles hinterfragen, alles rational versuche zu argumentieren, zum Schluss bleibt dieses Denken übrig und mein Ich muss irgendwie im Gehirn stattfinden, meine Persönlichkeit. Und der Rest, das Kuriose, ist quasi der Körper, das ist nur so ein Anhängsel, das ist ein Klotz am Gehirn, den man mehr oder weniger braucht oder auch nicht braucht. Eine Gliedermaschine hat er es, glaube ich, genannt. Also ganz kurios. Jetzt können wir von den Philosophen weitergehen zu den Psychologen und fragen, sagt doch ihr uns mal, wo sitzt dieses Ich? Wo ist deine Identität, dein Persönlichkeitskern, wo ist der verankert? Und auch dort würde man wahrscheinlich viele, viele Denkrichtungen und Schulen finden und bei den Psychologen dann sicher auch die Fragestellungen des kaputten Ichs oder des nicht normalen Ichs oder des krankhaften Ichs irgendwie finden. Aktuell dominieren diese Fragestellungen eher die Gehirnforscher. Die sagen mit ihren neuesten Methoden, die sie haben, um das Gehirn beim Denken zu beobachten und die elektrischen Impulse zu verfolgen in unseren verschiedenen Gemüts- und sonstigen Zuständen des Gehirns, die sagen letztendlich, es ist alles nur eine elektrische Geschichte in unserem Gehirn, die durch Impulse, biochemische Prozesse, durch die Sensoren, die wir haben am Körper, um die Außenwelt festzustellen, stattfindet. Also alles nur biochemische und elektrische Prozesse, was dieses Ich ausmacht. Und sie haben festgestellt, eine Seele, ein Geist gibt's nicht. Kann man nicht messen, findet man nicht. Also nur eine Reduktion auf biochemische und elektrische Prozesse bei den Neurowissenschaftlern. Und jetzt können wir viele, viele Fragen stellen und sagen, ja, gibt es denn überhaupt ein Ich? Gibt es nicht auch mehrere Ichs? Das ist auch in einem bekannten Buchtitel von einem moderneren Philosophen, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Viele, viele Fragestellungen. Und eine ganz, ganz aktuelle Fragestellung ist, wie viel Intelligenz muss man denn anhäufen? Wie viele Algorithmen muss man denn zusammenpacken, um vielleicht irgendwann mal ein Bewusstsein zu erzeugen? Also was unterscheidet den Mensch mit seinem Bewusstsein und seinem Ich-Empfinden von der Maschine? Intelligenz haben sie beide und vielleicht im Ernstfall die künstliche Intelligenz noch sehr viel mehr. Also was ist da los? Und man wird einfach feststellen, das ist unendlich weit, unendlich breit. Wir machen mal ein ganz einfaches Modell auf und sagen, wir können doch sagen, von unserer Sichtweise her, es gibt einen Geist, eine Seele und einen Leib. Und da befinde ich mich drin, da reflektiere ich mich drin, da habe ich mein Selbstverständnis. Und jetzt können wir wie bei einem Zwiebelmodell von diesem inneren Kern nach außen gehen und sagen, gut, wo bin ich denn aufgewachsen? Meine Familie, meine Gegenüber, die mich reflektiert haben und mich als ich erleben haben lassen. Die Gesellschaft, wo gehöre ich dazu? Und dann weiter außen meine Prägung, was habe ich erlebt, wo komme ich her, was ist mir wichtig geworden, welche Werte sind für mich dran. Und dann letztendlich auch meine Autobiografie, also meine eigene Geschichte und meine Vision vom Leben, wo ich vielleicht hin will. Und da müssen wir jetzt was sehr, ja, Zerstörerisches feststellen. Wenn wir diese Hüllen mal der Reihe nach anschauen, wir haben es gerade gesagt, die Neurowissenschaftler sagen, Geist und Seele gibt's nicht. Die moderne Gender-Theorie sagt, dein Körper und die Biologie ist auch nicht so richtig relevant. Das kann sich ändern, das ist temporär, das ist frei definierbar. Kannst du machen, was du willst damit. Woher komme ich? Heimat, Zuhause, meine Nation, wo ich herkomme, nee, du sollst global denken. Die Vergangenheit wird an vielen Stellen neu geschrieben. Manche Dinge, die wir früher getan haben, sind heute schlecht und böse, wird umdefiniert. Familien auch, komplett austauschbar, Eltern, Kinder, Zusammengehörigkeit, die sogenannte Patchwork-Familie und im Kulturellen möglichst breit, möglichst bunt, möglichst multikulturell. Woran orientiere ich mich eigentlich? Komplett beliebig und so irgendwo gewünscht, dass man im Mainstream mitschwimmt. Also das heißt, diese Fragen, wo ich mich als Persönlichkeit dran orientieren kann, wo ich mich als Mensch mit meiner Identität festmachen und verankern kann, die rauschen alle nur so weg. Die werden zerstört oder die verschwinden, die werden eliminiert und wir sind wirklich in einer haltlosen, in einer unverwurzelten Gesellschaft gelandet, sodass manche Eltern ihr Kind Nemo nennen. Niemand. Das muss man sich mal überlegen. Und wenn wir da nicht auch mit aufgesaugt werden sollen oder den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen wollen, dann müssen wir ganz klar wissen, wo stehen wir und wo ist meine Identität verankert? Wo kann ich die festmachen? In Jesus Christus, da ist mein Anker, da ist meine Verwurzelung. Und dem wollen wir jetzt in den folgenden Schritten nachgehen. Und zunächst noch mal schauen, was ist eigentlich mit diesem alten, mit diesem kaputten System passiert, bevor wir dann auf diese neue Identität schauen wollen und im dritten Schritt dann noch ein paar praktische Überlegungen für unser geistliches Leben als Christen anschauen wollen. Wir brauchen uns quasi nicht zu wundern, warum ist denn das alles so dem Untergang geweiht und geht verloren, diese Identitätsanker. Die Bibel sagt uns ganz klar, es gibt eine Spirale des Bösen. Es gibt einen stufenweisen Schritt nach unten, der auch schon geschehen ist. Aber wenn wir es nochmal nachvollziehen, im Römer 1, Gott war und Gott ist immer noch sichtbar. In der Natur mindestens, im Gewissen jedes einzelnen Menschen, er wäre zu erkennen gewesen. Aber die Bibel sagt, die Menschen haben Gott ganz bewusst beiseite geschoben. Sie haben ganz bewusst ihn weggedrängt und nicht anerkannt, ihm keine Ehre, kein Lob gegeben. Und daraus wurde dann eine Verdrehung von Lüge und Wahrheit. Haben wir ja auch. Das, was wir hier besprechen über die Bibel, über die Gotteswelt, wird als ja, Märchen und sonst was abgetan, Lüge sozusagen. Und Im Gegenzug müssen die Dinge, die materiell vor Augen sind, die man angeblich messen und nachweisen kann, das wird erhoben zum Gott. Die Natur, das Klima, was auch immer, alles Geschaffene wird zum Gott gemacht, weil Gott weggedrängt wurde. Und das heißt, in dieser Spirale nach unten, und das haben wir jetzt im Epheser ganz, ganz stark auch ausgedrückt an verschiedenen Stellen, ist der Verstand, ist der Sinn des Menschen verdunkelt, vernebelt worden. In dieser selbstgemachten Spirale geht's weiter nach unten. Und der Mensch ist gezwungen, seinem alten Ego, seinem alten Ich in den Begierden zu folgen und unnütze, verderbliche Dinge zu tun. Da tauchen jetzt Begriffe auf wie Zügellosigkeit, Maßlosigkeit, Unreinheit, aber nicht nur im sexuellen Bereich. Und Gier, ein Wort, was sagt, ich will Dinge haben, die mir nicht gehören oder zustehen, oder ich will von dem, was ich schon habe, noch mehr haben. Und die Bibel sagt, das ist eine zu Tode laufende Sache, unsere Begierde, die uns dann letztendlich unter den Zorn in die Gottesferne bringt und den Tod, die Abgestorbenheit als Folge hat. Ich denke, das ist für uns sehr, sehr wichtig, das so nochmal durchzugehen und zu verinnerlichen. In welcher Welt leben wir und wie fern ist Gott mit seiner Realität? Wie fern ist sein Licht, seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit? Und der Epheserbrief sagt hier, ohne Gott in der Welt, ohne Verheißungen und Bündnisse, das ist jetzt mehr Richtung Israel gemünzt, aber eben auch ohne Hoffnung. Und weil es in dieser Welt keine Hoffnung gibt für die meisten, müssen sie sich an dem festklammern mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Identität, was vor Augen vorfindlich ist. Fremd, weit, weit weg von dem Leben, wie es Gott sich gedacht hat in seinem Originalzustand. Und der Epheserbrief sagt auch ganz klar, hier ziehen Kräfte, hier sind gewaltige Kräfte und Mächte am Werk, die zunächst mal ganz oberflächlich erscheinen. Da ist von unseren Gedanken, unseren Sinnen, unseren Motivationen die Rede. Unsere Gedanken, sind die so schlecht? Wir haben doch Pläne, wir haben Wünsche, wir leben unser Leben so vor uns hin. Aber hier geht es Schicht für Schicht für Schicht nach unten im Epheserbrief, dass hinter diesen eigenen Gedanken ein Trend der Zeit steht, ein Strom der Zeit, der nicht auch irgendwie da ist, sondern der noch eine Schicht tiefer durch Geister in der Himmelswelt bestimmt wird, von denen sich die große Masse der Menschheit lenken lässt. Diese Schichten, mein eigenes Denken, der Trend der Zeit, wie gesagt, das klingt ja eher ein bisschen harmlos, aber der Epheser macht uns da eine ganz, ganz große Welt auf und sagt, dahinter steckt ein Fürst, da steckt ein Machthaber, da steckt ein ganz Gewaltiger, der Satan und seine Mächte und Kräfte, die diesen Schritten nach unten, diese Todes- und Teufelsspirale in Gang halten. Jetzt ist für uns wirklich nochmal wichtig, dieses für uns auch so wahrzunehmen. Es gibt diesen schönen Spruch von einem Indianer, der gesagt hat, wenn dein Pferd tot ist, dann steige ab. Man kann im Internet sehr schöne Anregungen finden, Ideen finden, wie man das tote Pferd wieder ans Laufen kriegt. Besseres Futter, größere Peitsche und mal eine Reitstunde machen bei einem besseren Lehrer. Aber nein, das Pferd ist tot. Das ist tot. Und ich denke, das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir das für gesellschaftliche Diskussionen, die wir haben mit Menschen um uns herum, das durchdeklinieren, dass wir das durchverstehen. Jeder einzelne Mensch ist weit weg vom Leben Gottes. Das bezieht sich dann auf das Lebensglück, auf die psychische Verfassung, auf die Gesundheit, auf die Gesellschaft in allen ihren Aspekten. Das sind zerstörerische Prozesse am Werk, das hört man jetzt ja auch immer wieder. Die Gesellschaft zerfällt, der Zusammenhalt, das Vertrauen, das Zusammenleben geht verloren. Die Umwelt, die Natur, klar, die Klimakatastrophen und die Dinge, die passieren in der Weltpolitik. Und wenn wir da mitreden, muss ich für mich auch gestehen, wie schnell kommt man da auch mit rein in diesen allgemeinen, ja, wird schon besser, Gesundheit ist das Wichtigste. Wir haben doch die Wissenschaft, wir haben doch die Fakten, wir haben doch eine Demokratie, wir haben doch alles. Aber nein, das ist oberflächliches Geplänkel, was wir da teilweise reden, und da nehme ich mich mit rein. Ich denke, es ist für uns ganz, ganz wichtig, wenn wir mit anderen im Gespräch sind, diese klare Diagnose über die verlorene Welt klar im Blick zu haben, klar auch formulieren zu können. Vielleicht können wir auch hier ab und zu mal so ins Gespräch drüber gehen. Wie kann ich denn das Außenstehenden, die von dieser Welt Gottes noch nichts wissen, erklären? Aber es ist doch wichtig, eine eindeutige und klare Diagnose zu haben, um dann auch eine richtige Therapie zu bekommen. Auch für uns innerhalb der Gemeinde habe ich manchmal den Eindruck, und wie gesagt, ich schließe mich damit ein, dass wir in dieses Geplänkel mit reingehen. Wenn die Politiker anders wären, wenn die Systeme anders wären, wenn es da und dort und wenn man so und so drehen würde an dem alten Gaul, der ist nicht mehr zu retten. Das müssen wir doch für uns festhalten, und wir haben als Gemeinde auch die Perspektive, die im Hebräer 12 zum Beispiel gesagt wird, die Weltgeschichte, die Systeme dieser Welt werden noch einmal komplett durchgerüttelt werden. Es muss so sein. Ich glaube, Jesus wird für uns mal sagen, wenn wir drüben ankommen, es musste doch alles so sein. Ich habe es euch doch gesagt. Und im Hebräer 12 heißt es, die Welt und die Himmel, die Erde und der Himmel werden alles komplett noch mal durchgerüttelt werden und vergehen. Und warum? Dass das Unvergängliche rauskommt, dass das Unvergängliche bleiben kann. Und wie oft meinen wir auch noch an diesem Vergänglichen irgendwie festkleben zu wollen, den alten Gaul ans Laufen zu bringen. Und das heißt auch für uns ganz, ganz persönlich, denke ich, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen wollen. Was doktern wir alles an uns rum und machen uns schön und versuchen gesund zu bleiben und sonst was alles, auch im frommen Bereich, auch im geistlichen Bereich. Wenn ich doch wieder mehr Bibel lesen würde, wenn ich doch intensiver beten könnte, wenn ich doch mich mehr am Riemen reißen würde, wenn das mehr sichtbar werden würde, wie versuchen wir doch da auch manchmal diese geistliche Welt in uns drin auf dem alten Menschen zu basieren, der tot ist. Der ist wirklich tot und da ist nichts mehr zu retten. Und wo wir vielleicht auch persönlich in Krankheit, in Leid und in Not geführt werden, dann lasst uns doch das vielleicht auch lernen zu sehen. Das ist noch Teil dieses alten, untergehenden Systems, was so sein muss, und wir sind ja noch nicht raus aus dieser Welt. Und lasst uns die Lektion da mitnehmen. Epheserbrief, sagt Paulus, tot. Nicht halbtot, nicht irgendwie krank oder halblebig, tot. Und jetzt schreit alles nach neuem Leben. Jetzt schreit alles nach einer neuen Kreatur und nach einem neuen Geist, nach einem neuen Herz, nach einem neuen Sinn, wie wir es gestern auch gehört haben. Wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, wenn nicht komplett was Neues passiert, dann ist es nicht zu retten. Und wenn wir das jetzt mal anschauen und wer den Epheserbrief jetzt noch nicht ganz auswendig kann, der kann über die Folien hier nochmal die Verse nachvollziehen. Ja, was ist jetzt passiert? Über die App sind die Folien dann erhaltbar. So, wir haben den alten Menschen, ich habe es versucht, mal ein bisschen grafisch darzustellen, der in diesem alten System eine alte Prägung hat, die über die Begierden Sünde erzeugen. Sünde führt zum Sterben, zunächst mal dem körperlichen, dann aber wissen wir, dass ein Gericht kommen wird und der ewige Tod. Das ist der Zyklus, in dem die Menschen, in dem alle drin waren. Und jetzt kommt dieses große Wunder, dass Gott aus seiner Ewigkeit mit seinem Wort Menschen erreicht und sie anfangen dürfen zu hören und zu glauben. Und was passiert dann? Im Epheser heißt es jetzt, wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit ihm begraben. Wir sind mit ihm gekreuzigt worden. Da findet jetzt eine Identifizierung statt, eine Überlagerung von meiner persönlichen eigenen Identität mit seiner Identität. Meine Identität darf mit seiner Identität verschmelzen. Und ich bin eingebunden, eingebaut und darf das mit für mich sagen, mit Christus ist das passiert. Gestorben, gekreuzigt, begraben und damit die Schuld bezahlt. Der Rechtsspruch ist vollzogen, die Schuld wurde getragen und deswegen gibt es Erlösung, gibt es Vergebung und keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, die da mit ihm in dieser Personalidentität sind. Und jetzt passiert das Folgende, dass es weitergeht, dass wir mit Christus auferweckt sein dürfen, dass wir mit ihm auferstanden sind, lebendig gemacht worden sind und noch weiter nach oben in die Himmelswelt versetzt worden sind mit ihm und unser Leben jetzt verborgen mit Christus in Gott ist. Das ist die geistliche Realität, wenn wir dies erleben durften, dass wir mit Jesus diesen Weg gehen durften, zu ihm gehören und so in seiner Identität sein dürfen und jetzt eben die neue Identität, die neue Kreatur mich von oben her bestimmen darf. Ich bin weiter noch hier auf der Ebene. Es ist auch noch gewisse Teile des alten Systems da, wir sehen es gleich, aber die Bestimmung, die Dominanz, die darf von oben kommen. Sein Werk dürfen wir sein, seine Schöpfung, eine komplette neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, sagt Paulus in 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, Doppelpunkt, neue Identität, neue Schöpfung, neue Kreatur. Und jetzt spulen wir quasi ein bisschen vor, auch hier wieder für die, die den Epheser noch nicht auswendig kennen. Wir spulen ein bisschen vor und gehen an das Ende sozusagen. Nochmal zur Erinnerung, ja, wir leben noch im alten System, wir leben noch in der alten Welt, die hat noch ihre Prägung auf uns, aber wir dürfen immer wieder sagen, nein, der alte Mensch ist gestorben, das ist vergangen, das ist erledigt. Wir spulen noch weiter vor und hören dann, dass irgendwann das, was wir jetzt glauben im Unsichtbaren, noch nicht Materiellen, dass das sich offenbaren wird. Und er, Jesus Christus, wird sich offenbaren. Er wird von oben in der Himmelswelt uns entgegenkommen. Wir werden ihm entgegengerückt werden und es wird die Hochzeit, die Vereinigung stattfinden, sodass dieser Organismus, der jetzt geistlich schon da ist, auch dann sichtbar werden wird. Das Haupt Jesus Christus, wir die Glieder. Und da haben wir dieses weitere, wunderbare, schöne Modell und Bild. Es ist ein Körper, es ist ein Organismus, der jetzt komplett zusammengehört. Und wir dürfen uns darin mitsehen und wir werden dann auch mit ihm sichtbar werden, offenbar werden mit ihm und dann werden nach Gerichten in dieser Welt weitere Äonen und Zeitabschnitte stattfinden. Wo? Und da macht Paulus jetzt ein riesengroßes Panorama auf. Noch sehr, sehr viel passieren wird. Und dieser Christusorganismus, diese neue Identität, dieser neue Leib eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen wird bei diesen Verwaltungen bei diesen Äonen, die dann noch kommen werden. Und Epheser 2, Vers 7 sagt ja, dass da Wunderbares an diesem Organismus und wir als Gemeinde mit unserem Haupt mit drin, dass da Wunderbares, Herrliches, Schönes, der Reichtum seiner Gnade offenbar werden wird. Die ganzen Zeiten und Zeitabschnitte werden quasi gar nicht reichen. So viel Güte und Gnade und Liebe will er uns erweisen und dann durch diesen Christus als Fülle, als vollkommenen Organismus weiteres bewirken im ganzen All, im ganzen Kosmos, in den ganzen Äonen. Und das sagt Paulus auch, das ist was Neues. Das ist damals neu ans Licht gekommen, offenbar geworden, dieses Geheimnis dieser neuen Identität, dieses neuen Organismus, dieses Leibes. Er, unser Haupt, und wir ganz an ihm, ganz verschmolzen mit ihm, ganz dran. Jetzt spulen wir aber trotzdem noch mal ein bisschen zurück. Was machen wir denn jetzt mit dem Rest unseres Lebens? Jetzt haben wir festgestellt, die Vergangenheit ist bereinigt. Es ist viel passiert, wenn wir zu Jesus gehören. Wir haben die Vergangenheit erledigt bekommen, wir haben sie bereinigt und geheiligt bekommen und wir haben die Riesenzukunft. Werden wir uns jetzt in der restlichen Zeit unseres Lebens möglichst intensiv noch mit diesem alten System auseinandersetzen? Werden wir uns da reinknien, versuchen, die Mechanismen des Bösen irgendwie zu ergründen, noch besser zu verstehen, mehr Informationen zu bekommen, um vielleicht sogar irgendwie dagegen anzukämpfen? Oder werden wir einfach mit der Welle mitschwimmen wollen und sagen, gut, ich nutze einfach dieses alte System noch aus und guck, was es hergibt für mich, drin leben, schauen, was kommt? Oder werde ich mich vielleicht zurückziehen? Isolieren? Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Und jetzt sagt Paulus nochmal, welche Güter, welche Schätze, welcher Reichtum ist uns geschenkt worden in dieser Himmelswelt? Wir können es jetzt nur kurz nochmal quasi die Schlaglichter drauf machen. Wir sind mit ihm oben in dieser Himmelswelt. Wir sind Mitbürger in dieser heiligen Welt. Wir dürfen aus- und eingehen in das Vaterhaus. Wir dürfen bei ihm wie in der Familie nach Hause kommen, ein- und ausgehen und von seinen Gaben schmecken und sehen. Wir dürfen als Familienmitglieder ganz eng, ganz nah bei ihm sein. Wir haben ein Erbe bekommen, wir haben eine Perspektive, wo es dann im Himmel weitergehen wird, wo es große Dinge zu tun, zu erleben und zu erfassen gilt. Und unsere Sohnschaft, unsere Kindschaft ist auch ein ganz, ganz klarer, wichtiger Begriff. In diesen blauen Kästchen habe ich jetzt einfach nur noch mal so versucht, diese Interaktion von uns als Christen mit dieser Himmelswelt darzustellen. Wir sind versiegelt. Wir sind da oben, ja, verankert und zentriert und das kann uns niemand mehr nehmen. Da reißt uns niemand mehr raus. Dieses Siegel heißt, wir sind sein Eigentum. Er hat den Stempel da drauf gemacht. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Zugang, wir dürfen ein- und ausgehen bei ihm. Wir dürfen die Größe seiner Wirksamkeit, die Macht, die er in uns wirksam werden lässt, dürfen wir spüren und erleben. Auch in aller äußerlichen Schwachheit. Und wir dürfen erleben, dass wir mit ihm im Einklang leben, dass wir lernen, seine Gebote, seinen Willen zu tun, nach seinem Wohlgefallen zu leben und er damit auch dann uns das gibt, was wir uns wünschen, wenn wir in diesem Einklang mit ihm bitten, was er letztendlich auch will, Gebetserhörung im Einklang mit ihm. Von unten her sind wir befreit, komplett raus aus diesem, errettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Und an anderer Stelle sagt Paulus, ich bin der Welt gestorben. Und andersrum nochmal, die Welt ist mir gestorben. Jetzt werde ich doch da mit diesem alten System, mit diesem verfaulenden, verrottenden System, was dem Untergang geweiht ist, nicht mehr, schwäbisch gesagt, rumgrubeln und da und dort noch rumpuppeln und mich damit beschmutzen oder beschäftigen und mir wertvolle Zeit stehlen lassen, die ich doch viel besser investieren könnte, wenn ich mich mit dem Himmlischen beschäftigen würde. Wenn ich da mich mit beschäftige, dann werde ich feststellen, in dieser oberen Welt, das hört gar nicht auf. Das ist ja, wie wir auch gehört haben, im Epheser nur angedeutet. Und Paulus hat es kurz beschrieben. Da können wir doch nicht meinen, dass das mal kurz ein bisschen Bibel lesen und dann wieder rein in die Welt. Mal kurz stille Zeit und jetzt wieder eintauchen in alles andere. Nein, wir werden uns versuchen, da oben so viel wie möglich zu bewegen, in dieser himmlischen, herrlichen Dimension uns damit auseinandersetzen und nicht mehr mit den Systemen der Welt, die uns gestorben sind und denen wir schon gestorben sind. Im Epheser ist auch dieses wunderbare Bild des Lichts und der Finsternis. Wir dürfen in der Lichtwelt uns bewegen und haben keine Gemeinschaft mehr mit der Finsternis. Was werden wir hier unten noch tun? Da habe ich einen Strang mal runter gemacht und gesagt, ja, wenn wir seine Gebote halten, das tun, was er will, dann werden wir selbstverständlich hier, wo wir beauftragt sind, wo er uns hinführt, Dinge zu tun, die Dinge mit Standfestigkeit, mit Klarheit und mit Zielorientierung tun. Wir sind nicht raus aus der Welt, wir haben einen Auftrag. Aber wir werden uns nicht mit irgendwelchen nebensächlichen und Dunkelheiten beschäftigen, sondern aus seinem Licht schöpfen und mit diesem Licht und Auftrag in diese Welt gehen. Ich war letzte Woche auf einer Geschäftsreise in Irland und hatte da das Glück, dass ich noch einen Tag Urlaub einplanen konnte mit Daniel, der gerade dort ist. Und bin dann morgens beim Joggen über so eine Stelle gekommen, wo das Meer raus war. Und es war nur noch hier ein Fluss ins Land rein und solche Steine und Stellen an sandigen und matschigen Stellen. Und jetzt habe ich versucht, sozusagen so leicht wie möglich über diese Dinge drüber zu gehen, um auf die andere Seite zu kommen und nicht ganz tief ins Wasser reinzukommen. Und das ist für mich so ein bisschen Bild geworden. Wir werden, wenn wir diese himmlische Welt geschmeckt haben, nicht mehr den Dingen dieser Welt dienen und uns da matschig und schlammig machen, sondern mit einer Leichtigkeit punktuell die Dinge der Welt nutzen, die wir nutzen werden. Aber wie Paulus auch sagt, wir nutzen die Dinge, wie wenn wir sie eigentlich nicht nutzen würden. Wir haben nur noch punktuelle Aufträge hier, aber ansonsten werden wir uns vorwiegend nach oben orientieren. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Block rechts oben auf unserem Bild, den ich noch freigelassen habe, nämlich eine weitere Stufe an Herrlichkeit und Vollkommenheit, die uns im Epheser aufgezeigt wird. Dass wir nämlich eins werden dürfen, wir haben es gerade schon gehabt an diesem Leib, so wie es jetzt Jesus gebetet hat im Johannes 17, damit sie alle eins seien. Und hier steht jetzt nicht, wir sollen einer Meinung sein und es ist so dumm, dass es so viele Denominationen und christliche Sektionen und Abspaltungen und sonst was geht. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Einheit in Christus, in Gott. Dass wir in diese innerste, ja, in das innerste Herz von Gott reinkommen dürfen und so wie Christus mit dem Vater eins ist und war, in diese Personalunion nimmt er uns mit rein. Das ist mit dieser Einheit gemeint. In dieses innerste Herz nimmt er uns mit rein, in seine Vater-Sohn-Geist-Gemeinschaft. Und das ist wirklich unbegreiflich, was kein Mensch sich vorstellen konnte, was keiner sich erdenken oder irgendwie planen konnte, was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen geschenkt, die ihn lieben, die zu ihm gehören. Das ist der innere Kern, eins sein mit ihm. Und so wie Mann und Frau, das ist dann in Epheser 5 ja ganz stark dargestellt, Mann und Frau eine Gemeinschaft im Irdischen darstellen, sodass sie in der Vereinigung ein Fleisch werden. Genau mit diesem Bild arbeitet jetzt Paulus und sagt, wir sind ein Geist mit ihm. So innig, so zentral sind wir an ihn rangekommen, an ihn in sein innerstes Herz reingekommen. Eine Einheit, ein Einssein und in ihm sein. Und das habe ich jetzt rechts oben ergänzt. Einssein mit ihm. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Petrus sagt's: Teilhaber der göttlichen Natur. Wir haben Anteile, wir sind Anteilseigner, Shareholder an Gottes Wesen, an seiner Welt, an seiner Person. Wir sind da ganz, ganz, ganz nah und eng mit reingenommen. Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Ein Geist mit ihm haben wir gerade gehabt. Und Epheser 5 wieder, er wird uns reinigen, heiligen und immer, immer enger in diese Gemeinschaft mit ihm reinnehmen. Und so, dass da dann auch Begriffe auftauchen, die heißen Reife, Fortschritt, Vollkommenheit. Wir wagen es kaum auszusprechen. Aber in Christus, in dieser inneren, engen Gemeinschaft, in dieser Identität mit ihm, ist diese Vollkommenheit da. In seine göttliche Welt reingenommen sein, in seine göttliche Dimension. Ich habe es jetzt hier nochmal mit Gelb hinterlegt. Was für eine große, herrliche, himmlische Welt, die er uns offenbart, die er uns aufzeigt und die wir eintauchen dürfen. Johannes sagt es in seinen Briefen immer wieder über die Wahrheit, in der Wahrheit sein. Ich glaube, da ist nicht gemeint, wir sollen in der Wahrheit sein und nicht sagen, dass schwarz-weiß und weiß-schwarz wäre, sondern da geht es genau darum, wenn er die Johannesbriefe mal durchliest und das Bild daneben legt, ich glaube, dann meint er genau das. In der Wahrheit sein heißt in diesem göttlichen, heiligen, ewigen Raum uns zu bewegen, darin damit auseinanderzusetzen, unsere Gedanken, unsere Sinne, alles darin aufzurichten. Und wenn wir andersrum uns da unten wieder drin rumwühlen, dann sagt Johannes, dann seid ihr nicht in der Wahrheit. Dann betrügt ihr euch selbst. Ihr tut euch was Schlechtes, wenn ihr da immer wieder rausfallt und rausgeht. In ihm, in Christus, ganz vereinigt in ihm. Und wir haben es kurz gesagt, die Bilder von Mann und Frau, von Körper und Kopf, und auch das Bild vom Eckstein und vom Bau. Also eine integrale, eine verschmolzene Einheit mit ihm dürfen wir sein und werden und uns darin bewegen. Das ist ja quasi schwer vorzustellen. Das ist auch wenig sichtbar nach außen hin. Ich denke, ein zentraler Schlüssel, der auch im Epheser deutlich wird, ist dieses Denken. Unseren Denksinn, unsere Gedanken, unsere Motivation, was so in unserem Gehirn, unserem Kopf den ganzen lieben langen Tag vorgeht. Und dass wir hier immer wieder lernen dürfen, auszuziehen das alte, tote System, anzuziehen den neuen Menschen und unsere Gedanken und Sinne nach oben orientieren und dann auch in dem, was wir reden, was wir miteinander besprechen, immer mehr Lobpreis, Lieder, Gesang, Jesus-Themen unter uns sein dürfen. Und so heißt es dann, dass wir voller Geist werden dürfen und rein wachsen in diesen Raum, in diese herrliche Lichtswelt. Wenn wir jetzt sagen, hier habe ich noch ein Vers, Epheser 5, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Ich glaube, da ist ein Zusammenhang, der uns auch aufgezeigt wird zwischen dem, was wir hier unten noch tun und machen, wo wir uns engagieren und interagieren und dem, was wir erleben, wie Christus uns aufleuchtet. Und deswegen wollen wir jetzt noch mal ganz kurz schauen, Ah ja, Moment, Entschuldigung, noch einen Zwischenschritt. Hier nochmal kurz die Erinnerung zum Thema der Identität. Also das können wir jetzt alles nochmal durchdeklinieren, was wir vorher hatten. Wir haben die innere Einheit mit Jesus. Wir haben ein neues Selbstverständnis, eine neue Identität. Wir haben eine neue Familie bekommen. Wir haben neue Werte bekommen. Wir haben einen neuen Lebensraum bekommen. Und so ist die Identität neu geworden. Und jetzt werden viele vielleicht sagen, ja, was muss ich denn tun? Wie geht denn das ganz praktisch? Wie kann ich in diesen Lebensraum des Lichtes ganz praktisch, ganz konkret noch mehr eintauchen? Und viele werden vielleicht sagen, jetzt kommt wieder irgendwas, was man noch dazu tun müsste, was man dazufügen oder noch besser oder anders irgendwie machen müsste. Und da möchte ich euch und mir sagen, nein, nichts dazufügen, sondern weglassen. Wegstreichen, reduzieren. Und ich habe es für mich mal so formuliert, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr, muss ich nicht mehr. Wenn ich jetzt hier Beispiele nenne, dann spreche ich zuallererst mich auch an und sage, da bin ich nicht überall durch und klar und sonst was, sondern aber ich möchte mich da immer wieder erinnern und ermahnen und sagen, Mensch, ich brauche so vieles nicht mehr. Ich brauche so vieles Materielles eigentlich nicht mehr. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, was wir nicht haben, um Menschen zu imponieren, die uns nichts bedeuten. So ist doch in vielen Fällen. Wie viel Krempel häufen wir an und mit jedem materiellen Ding recherchieren wir, analysieren wir, richten es ein, lesen eine Betriebsanleitung, räumen es ein, verstauen es, entsorgen es und so weiter und so fort. Jedes materielle Ding bindet unsere Kapazität, bindet unsere Aufmerksamkeit, bindet unsere Energie. Und genauso, das haben wir ja in dem Thema der Internetwelt beschrieben, bindet uns das Digitale, indem es unsere eigenen Bestrebungen anregt und uns süchtig macht. FOMO, Fear of Missing Out. Die furchtbare Angst, ich könnte was verpassen. Und wie viel mehr noch als im Materiellen sind wir in der Zwischenzeit drin, anzuhäufen, anzustopfen und uns vollzumachen mit Zeugs, was nicht nützlich, nicht hilfreich ist und nicht wertvoll in diesem Sinne, im Blick auf die Ewigkeit. Auch viele Bestrebungen, was wir alles noch erleben sollten und müssten. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal diese Bucket List gehört hat. Das ist vom Englischen frei übersetzt. Die Liste, die ich mache, bevor ich den Löffel abgebe. Also, welche Dinge schreibe ich auf meine Liste, die ich noch tun will, bevor ich sterbe? Brauchen wir sowas mit der Ewigkeitsperspektive? Alles noch reinstopfen, was geht, möglichst viel noch mitmachen, 1000 Plätze, die man noch sehen muss, bevor man stirbt, gibt entsprechende Buchtitel und. Ich würde mal vorschlagen und habe für mich so den Begriff aufgeschnappt irgendwo, eine negative Bucketlist zu machen. Was muss ich alles nicht mehr tun, bevor ich sterbe? Was kann ich loslassen? Was kann ich weglassen? Das könnte man auch mit einer To-Do-Liste machen und sagen, macht euch mal eine negative To-Do-Liste. Was muss ich denn vielleicht alles nicht mehr tun? Brauche ich nicht mehr? Muss ich nicht mehr? Ängste, Sorgen, Emotionen, Gedanken, was jagt uns denn, was treibt uns denn die ganze Zeit vor uns her? Auch im frommen Bereich, ich habe es vorher angedeutet, wo wir denken, wie müsste ich sein? Wie müsste Gott sein? Was müsste passieren, dass ich Gott mehr erlebe, dass ich mehr emotionale Hochs habe, dass ich Gotteserfahrungen habe, dass ich vielleicht Wunder erlebe, dass ich irgendwie frommer mir vorkomme? Was müsste denn da alles sein? Und in meinem inneren Weltbild, und wir merken, wenn wir die äußeren Dinge vielleicht lernen abzuschalten, brauche ich nicht mehr, dann wird in unserer Innenwelt ganz schön viel lebendig werden. Und auch da werden wir merken, wir dürfen entrümpeln, wir dürfen rausschmeißen, wir dürfen weglassen. Muss ich nicht mehr? Den Satz möchte ich mir mitnehmen. Brauche ich nicht mehr? Muss ich nicht mehr? Und auch will ich nicht mehr? Epheser sagt es ganz klar, das, was wir so lockerflockig als unsere eigenen Gedanken und Pläne, wir haben es gestern ja auch gehört, meine Pläne über mein Leben, wie das alles sein sollte, führt, wenn wir es nicht unter Gottes Führung machen, in die Irre, führt in den Nebel, in die Dunkelheit und ins Verderben. Die verderblichen, die verderben bringenden Begierden, die Spirale haben wir gesehen. Will ich nicht mehr? Vielleicht auch Recht haben? Wie wichtig ist mir doch meine Meinung, dass sie gehört wird, sei es in äußeren Diskussionen oder vielleicht auch im theologischen Bereich. Ich will Recht haben, stolz sein, prahlen, ich im Mittelpunkt, mich selbst darstellen, irgendwie gut dastehen. Will ich nicht mehr. Weglassen und reduzieren. Paulus sagt so, dass er all das, was er vorher angehäuft hatte, da insbesondere im theologischen, im religiösen, frommen Bereich, alles, was er so wichtig, wertvoll und mit höchster Priorität bearbeitet hat in seinem Leben, sagt er, kannst alles komplett vergessen, alles weglassen, kannst du streichen gegenüber der, und da sind wir wieder bei diesem gelben Lichtsraum, den wir oben gesehen haben, wenn ich merke, was ich da schöpfen kann, wie ich da ein- und ausgehen kann aus Gottes Herrlichkeit, Leben Tag für Tag, dann muss ich sagen, all das, was mir vorher wichtig und dringend und groß war, ist wegzustreichen, einzubüßen, sagt er, und für Dreck zu halten. Es ist Dreck und Müll und Matsch gegenüber der Herrlichkeit, die er in Christus angefangen hat zu spüren und zu erleben. Und auch da haben wir wieder den schönen Begriff der Identitätsverschmelzung, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Das ist ein wunderbarer Satz, den wir vielleicht auch mitnehmen können ins Gespräch. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Ist es jetzt schwierig, Dinge zu streichen, wegzulassen? Ist es so, muss ich noch da was streichen, weglassen und dort reduzieren oder so? Nein, wenn wir merken, der alte Gaul ist tot, da ist nichts mehr zu machen, da ist nichts mehr zu retten. Und wenn wir merken, wie diese Herrlichkeit bereit ist, auf uns zu strahlen, dann wird uns, glaube ich, das ein oder andere weglassen und streichen sehr viel einfacher fallen. Und wir werden vielleicht auch gar keine Zeit mehr finden, uns mit vielem zu beschäftigen, wenn wir merken, wie viel Zeit und Liebe und Aufmerksamkeit unser Gott mit seiner himmlischen Welt braucht und wie es gar nicht reicht, unser kleines Leben da zu investieren in diese himmlische, ewige Welt. Für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, bei mir gibt's gar nicht mehr viel zu streichen. Bei mir wurde schon so viel gestrichen, vielleicht auch unfreiwilligermaßen. Mein Leben ist schon so am Tiefpunkt, am Minimum angekommen. Dann möchte ich euch sagen, mit Jesus, ihr habt wahrscheinlich einen Vorsprung. Ihr habt wahrscheinlich einen riesengroßen Vorsprung, weil Jesus sagt, die Mühseligen und Beladenen, diejenigen, die sanftmütig, demütig sich unter seine Führung stellen und da keinen Widerstand mehr leisten gegen seine Führungen und Leitungen, seine Wirkungen. Das ist eigentlich mit Sanftmut gemeint. Sanftmut ist nicht Waschlappen. Sanftmut ist, sich unter Gottes Führungen und Wirkungen und seinen Reden drunter zu stellen und es zu akzeptieren. Wenn ihr an diesem Punkt seid oder wenn ihr auch sagt, ich bin arm in den geistlichen Belangen, in den religiös frommen Dingen, ich bin da so arm, es gibt nichts vorzuweisen. Ich glaube, ihr habt dann einen riesen Vorsprung, wenn es nichts mehr zu streichen gibt, weil dann bleibt wirklich nur noch Jesus und du übrig. Dann seid ihr genau an dem Punkt, wo ihr Jesu Größe und seine Herrlichkeit ganz besonders erleben dürft. Nochmal aus einem Psalm 73, ganz wunderbar finde ich den, besonders in der Luther-Formulierung. Wenn ich nur dich habe, wenn ich nur noch dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Was bleibt übrig? Du und Jesus, Auch ein ganz wunderbarer Vers aus Jesaja, können wir jetzt nur kurz andeuten, geht für mich gerade auch in das Thema Internet Frage und wie soll man sagen, Aufruf vielleicht, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Und ich glaube, es ist an der allerhöchsten Zeit, dass wir da manches abschalten und ausschalten und weglassen. Warum? Weil auch da im Jesaja gesagt wird, dann werden wir erleben, das, was für Israel gemeint ist, was auch für die Gemeinde endzeitlich gesehen ist, das nehme ich für mich auch ganz persönlich. Dann wird Gott mich erheben auf felsenfesten, auf seine festen Grund und Boden stellen, in seine Burg reinnehmen und dieser Lebensaustausch, sein Brot, sein lebendiges Wasser wird mir zur Verfügung stehen und es schließt sich jetzt wunderbar der Kreis zu den Liedern, die wir vorher gesungen haben. Deine Augen werden die Schönheit des Königs sehen. Dann sind wir ganz angekommen in ihm, in Christus, verborgen in Gott und nur noch er und ich. Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit zum drüber nachzudenken. Ich blende vielleicht gerade diesen Vers nochmal auf und ich mache dann den Abschluss mit Gebet. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du dich mit uns verschmolzen, vereinigt hast, dass du in deinem Sterben am Kreuz ist ins Grab gelegt werden, dein Auferstehen, dein Sein beim Vater, dass du uns in diese innige Gemeinschaft mit dir reingenommen hast, mit dem Vater. Herr, wir beten dich an in deiner Herrlichkeit, in deiner Größe und in dem, was du an uns getan hast. Wir loben dich in der Gemeinde, wir loben dich unter uns und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns weiter leitest den Weg, dass wir uns nicht verheddern in den Dingen der Zeit und der Welt, sondern mehr und mehr in unseren Gedanken, in unseren Sinnen, in dem, was wir miteinander bereden, dich im Zentrum haben und dir die Ehre geben. Herr, segne du jetzt den weiteren Verlauf des Tages, offenbare du dich uns und ja, begleite du uns in deiner großen Gnade. Wir ehren dich von ganzem Herzen. Amen.